RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 4. März 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nuno Nursiah, Puji Astuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
527 Journalisten werden der OIC Sondergipfel Konferenz beiwohnen. 3000 Polizeibeamte sichern die OIC Konferenz. BNPB wird den Masterplan zur Milderung des Katastrophenrisikos fortsetzen. Amerikanischer Botschafter bietet die Zusammenarbeit zur Entwicklung der indonesischen Dörfer an. Die Ausstellung der traditionellen Häuser Indonesiens in Canberra. Indonesische französische Experten werden den prähistorischen Vulkan Rinjani untersuchen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Etwa 527 in- und ausländischen Journalisten werden über die 5. Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC Bericht erstatten. Die Sondergipfelkonferenz wird in Jakarta am 6. und 7. März stattfinden. Der Sprecher des Indonesischen Kommunikations- und Informationsministeriums Joko Agung Haryadi erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass 391 indonesische Journalisten und 136 ausländische Journalisten aus Japan, Großbritannien, China, Australien, Afghanistan, Pakistan und Katar zu der 5. OIC Sondergipfelkonferenz kommen werden, um die Berichterstattungen zu machen. Der Generaldirektor für multilaterale Zusammenarbeit in dem indonesischen Außenministerium Hasan Klaib erklärte, dass 47 von 56 Mitgliedstaaten der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC an der Sondergipfelkonferenz über Palästina-Fragen und Al-Quds al-Sharif teilnehmen werden. Ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats wie Russland, die USA, China, Frankreich und Großbritannien werden der Sondergipfelkonferenz auch beiwohnen. Das regionale Polizeibüro von Jakarta beauftragt 3000 Polizeibeamte, um die Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation am 6. und 7. März 2016 in Jakarta zu sichern. Der Leiter des Regionalen Polizeibüros von Jakarta, Generalinspektor Tito Karnavian, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass die indonesische Polizei, Polri, mit den indonesischen Streitkräften TNI zusammenarbeite, um die 5. OIC Sondergipfelkonferenz zu sichern. Die indonesische Polizeibeamte und Soldaten werden alle Delegationen bis zu den Hotels schützen. Die Delegationen aus 47 OIC-Mitgliedstaaten werden an der OIC-Sondergipfelkonferenz teilnehmen. Am Mittwoch, 2. März 2016, ereignete sich ein Erdbeben auf der Inselgruppe Mentawai. weiteren Erdbeben zu vorzukommen, wird die indonesische Katastrophenschutzbehörde BNPB den Masterplan über die Milderung des Tsunami-Katastrophenrisikos fortsetzen. Der Leiter des Daten- und Informationszentrums der indonesischen Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Purwonugroho, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass die indonesische Katastrophenschutzbehörde BNPB seit der Tsunami-Flutwelle im Jahre 2012 auf Mentawai aufgestellt und seit dem Jahr 2013 bis 2014 angewendet habe. In diesem Masterplan stehen vier Programme. In diesem Masterplan stehen vier Programme, die Tsunami-Frühwarnungskette zu verstärken. Es sind der Bau der Sirene und des Informationssystems, die Versorgung der seismischen Erfassungseinrichtungen sowie der Bau der Zufluchtsorte. Wir werden ein Zentrum zur Kontrolle der humanitären Operationen und ein Zentrum für die Schnellreaktion gegen die Katastrophen auch errichten. In diesem Masterplan stehen auch die Aufstellung der Berichterstattungen, Trainingsprogramme, die Versorgung der Logistik und der Geräte und die Unabhängigkeit von den Industrien zur Milderung des Katastrophenschutzes. Sutopo Purwonugroho betonte, dass die Unabhängigkeit von den Industrien zur Milderung des Katastrophenschutzes sehr wichtig sei. Indonesien importiert noch bis jetzt die Geräte und Ausrüstungen, die bei den Suche- und Rettungsoperationen der Katastrophenopfer und bei der Evakuierung der Katastrophenopfer benutzt werden. Wegen des Mangels an Geld wendete die indonesische Regierung diesen Masterplan nur bis zum Jahr 2014 an. Das Erdbeben am letzten Mittwoch sei ein Momentum für die indonesische Regierung, diesen Masterplan wieder durchzuführen, fügte Sutopo hinzu. Der indonesische Minister für Dorf, die unterentwickelten Gebiete und Übersiedlung, Marwan Jafar, trifft verschiedene Maßnahmen, einschließlich der Zusammenarbeit mit den USA, die Entwicklung der Dörfer zu beschleunigen. Der amerikanische Botschafter Robert Blake besuchte gestern das indonesische Ministerium für Dorf, die unterentwickelten Gebiete und Übersiedlung. Bei dem Besuch bot er dem Minister Marwan Jafar die Zusammenarbeit im Technologie-, Energie- und Gesundheitsbereich an, die indonesischen Dörfer zu entwickeln. Botschafter Blake betonte, wie wichtig die Informationstechnologie sei, die Wirtschaftsaktivitäten der Dorfgemeinschaft zu unterstützen. Es wäre sehr gut, wenn die Internetbedienung alle indonesischen Dörfer erreichen könne. Das Internet und die Entwicklung des Mobiltelefons können die Lebensqualität und die Produktivität der Gemeinschaft fördern, sagte Blake weiter. Die indonesische Botschaft in Canberra, Australien, veranstaltete am Dienstag, 2. März 2016, die Ausstellung von traditionellen Häusern aus ganz Indonesien. Die Ausstellung diente dazu, die indonesische Kultur vorzustellen und für den indonesischen Tourismus zu werben. Der Ausschuss dieser Ausstellung, Najib Pripatkesuma, erklärte gestern der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass diese Ausstellung eines der Programme von der Organisationen der Ehefrauen der Stadtbeamten der indonesischen Botschaft in Canberra, Dharma Wanita, sei. Dharma Wanita möchte durch das Programm Indonesian Cultural Circle für die indonesische Kultur werben. Die typischen Design, Architektur und Ornamenten der traditionellen Häuser Indonesiens seien eine der Anziehungskräfte des indonesischen Tourismus, sagte Najib Pripat weiter. Eine der Besucher, Susanita Dudley, gab zu, dass diese Ausstellung sehr interessant und wichtig sei, da die Australianer damit neue Wissenschaft über die indonesische Kultur wissen können. Einige Vulkanexperten aus Indonesien und Frankreich planen, den Ausbruch des prähistorischen Vulkans Rinjani im Jahre 1257 zu untersuchen. Man nennt den prähistorischen Vulkan Rinjani Vulkan Samalas. Der indonesische Geologe Heriadi Rahmat erklärte am Donnerstag in Mataram, West Nusa Tenggara, nach dem Treffen mit dem Gouverneur West Nusa Tenggara's M. Zainul Mahdi for der Presse, dass die Untersuchung mit der Rekonstruktion vor und nach dem Ausbruch des prähistorischen Vulkans Rinjani beginnen werde. Die Experten aus der Nationalen Archäologiebehörde, dem Indonesischen Ministerium für Energie und Mineralvorkommen, der Staatlichen Universität Gajah Mada und der Staatlichen Universität Mataram sowie der bekannte französische Vulkanerforscher aus der Paris-Universität Pantheon Sorbonne werden darin sich verwickeln. Es ist sehr zu hoffen, dass man durch diese Untersuchung die Wissenschaft über die geologischen und vulkanologischen Ereignisse in West Nusa Tenggara, vor allem die in der Insel Lombok, vermehren kann. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.414,95 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.309,94 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.260 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie den heutigen Kommentar mit dem Titel Neue Sanktion für Nordkorea. Als Reaktion auf einen Atomwaffentest hat die UN Strafmaßnahmen gegen Nordkorea beschlossen. In Zukunft sollen alle ein- und ausgehenden Lieferungen inspiziert werden. Der UN-Sicherheitsrat hat weitere harte Sanktionen gegen das kommunistische Nordkorea beschlossen. Das Gremium der Vereinten Nationen stimmte in New York einstimmig für die neuen Strafmaßnahmen, die unter anderem erstmals eine verpflichtende Inspektion aller Lieferungen aus und nach Nordkorea sowie ein Verkaufsverbot für Handfeuerwaffen umfasst. Der Sicherheitsrat reagierte damit auf einen Raketenstart und einen Atomwaffentest Nordkoreas vor wenigen Wochen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen sind nun alle Mitglieder verpflichtet, alle für Nordkorea bestimmen oder aus Nordkorea kommenden Waren zu inspizieren. Alle Schiffe mit womöglich illegalen Lieferungen müssen in die Häfen beordert werden. Überdies werden die Exportbeschränkungen für Nordkorea verschärft, mit dem Ziel, dem Land die Finanzierung seiner Atom- und Raketenprogramme weiter zu erschweren. Weder Kohle noch Eisen, Eisenerz, Gold, Titan oder seltene Erden dürfen dem Land noch abgekauft werden. Treibstoff für Flugzeuge oder für Raketen darf nicht mehr geliefert werden. US-Präsident Barack Obama lobte die Verabschiedung des Sanktionsbeschlusses als entschlossene Botschaft an den international isolierten Staat. Eigentlich sollte schon am Dienstag über den Antrag abgestimmt werden, doch hatte Russland laut Diplomaten um einen 24-stündigen Aufschub gebeten. Die Entscheidung fiel am Mittwoch letztlich einstimmig. Neben Russland stellte sich damit auch der Nordkorea-Verbündete China hinter die neuen Sanktionen. Nur Stunden nach Verkündung der bislang schärfsten UN-Sanktionen gegen Nordkorea hat der kommunistische Staat nach Angaben Südkoreas mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert. Die Raketen seien in Wonsan an der Ostküste in Richtung japanisches Meer abgeschossen worden und ins Wasser gestürzt, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul zunächst mit. Später sagte er, die genaue Art der Geschosse, Raketen oder Artilleriegeschosse, werde noch geprüft. Er fügte hinzu, die südkoreanische Armee beobachtet jegliche weiteren Schritte des Nordens. Erst am Mittwoch hatte der UN-Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet, die eine drastische Verschärfung der Sanktionen gegen das Regime in Pyongyang vorsieht. Soweit Kommentar.
können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige Ereignisse fanden am 4. März statt. Wir beginnen mit dem 4. März 1980, wo Robert Mugabe, der erste Premierminister vom Schwarze in Simbabwe, wurde. Er gewann im Februar 1980 die Parlamentswahlen für die Republik Simbabwe. Die CANU Partei errang bei diesen Parlamentswahlen 57 von 100 Sitzen im Parlament. Zu Beginn seiner Amtszeit verkündete Mugabe nach blutigem Befreiungskampf, dass Schwarz und Weiß künftig zusammenarbeiten und das Land gemeinsam entwickeln. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Zudem bemühte sich Mugabe, die Lebensqualität der schwarzen Bevölkerung zu verbessern. Mugabe erhielt für seine Politik in den folgenden Jahren zahlreiche Auszeichnungen. Richard von Weizsäcker beurteilte ihn zum Beispiel als kluger, besonnener Politiker, der um Ausgleich bemüht ist. Robert Gabriel Mugabe ist ein simbabwischer Politiker aus der Bevölkerungsgruppe der Sona. Er ist Chef der CANU Partei und seit 1987 als Präsident Staatsoberhaupt von Simbabwe. Von 1980 bis 1987 bekleidete er das Amt des Ministerpräsidenten. Er ist zurzeit Präsident von Simbabwe. Am 4. März 1980 wurde die Pyramid Louvre eingeweiht. Die Glaspyramid im Innenhof des Louvre wurde von 1985 bis 1989 gebaut und dient als Haupteingang für das Museum des Louvre in der französischen Hauptstadt Paris. Die Pyramide besteht aus 603 roten Formigen und 70 dreieckigen Glassegmenten. Sie ist 21,65 Meter hoch, 35,42 Meter breit, etwa 51 Grad steil und etwa 180 Tonnen schwer. Die Pyramide war anfänglich heftig umstritten und provozierte den Spott der Kritiker, die behaupteten, Mitterrand habe hier die Grabkammer der Sozialisten errichten lassen. 200 Jahre nach der Französischen Revolution sollte der Louvre nach den Wünschen des französischen Staatspräsidenten Franz Mitterrand seiner eigentlichen Bestimmung als universales Regime übergeben werden. Dies sollte ein weiteres seiner großen Projekte werden, die einen Beitrag zur kulturellen Renaissance Frankreichs liefern sollten. Seine Idee war es, den Palast aus dem 13. Jahrhundert in das größte Museum der Welt umzuwandeln. Dafür sollte ein neuer Eingang mit einer unterirdischen Halle gebaut werden. Der bisherige Ministeriumsflügel entkernt sowie Tiefgaragen angelegt werden. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 4. März 1992, wo der Putschversuch Chavez begann. Dieser Putschversuch wurde Hugo Rafael Chavez Frias gegen Präsident Carlos Andreas Perez geleitet. Diesem Putschversuch ist es aber nicht gelungen, sein Ziel zu erreichen. Er und seine Kollegen wurden dann verhaftet. Nach 2 Jahren wurden sie aber befreit. Im Jahre 1998 nahm Chavez an den Wahlen teil. Er wurde 1999 der Präsident von Venezuela. Bisher ist Chavez der Präsident von Venezuela. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören!
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm im Blickpunkt zum Thema Indonesien ist bereit, die Sonderkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation durchzuführen. Die Lage in der Stadt Jerusalem oder Al-Quds al-Sharif, die bedroht ist, hat die Islamische Zusammenarbeitsorganisation gefordert, um eine Sondergipfelkonferenz durchzuführen. Diese Konferenz soll am 6. und 7. März in Jakarta stattfinden. Diese Konferenz soll eine gute Lösung für die Spannungen in Palästina finden, das zurzeit von Israel annektiert wird. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte vorgestern in Jakarta bei der Diskussion zur Durchführung der Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation, dass Indonesien eine gute Chance von dieser Konferenz für die indonesische Nation nehmen solle. Diese Konferenz solle den politischen Aufruf und die Deklaration Jakarta ergeben. Inzwischen sagte der Generaldirektor für multilaterale Beziehungen des indonesischen Außenministeriums Hasan Klaib bei der Pressekonferenz zur Vorbereitung der Durchführung dieser Sonderkonferenz, dass 47 Länder von 56 Mitgliedsländern dieser Organisation ihre Delegierten dazu entsenden würden. Diese Sonderkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation solle eigentlich in Marokko stattfinden, sie werde aber in Indonesien gewechselt, da Marokko nicht bereit sei, die Sonderkonferenz durchzuführen. Hasan Klaib fufot, die regelmäßige Konferenz dieser Organisation werde eigentlich am 14. April dieses Jahres in der Türkei durchgeführt werden, bei der alle in Palästina existierenden Fragen zu erörtern. Die Sonderkonferenz in Jakarta werde zu Jerusalem und Al-Quds al-Sharif erörtern. Am 6. März sollten zwei Treffen, nämlich das Senior-offizielle Treffen und das Ministertreffen, stattfinden. Diese Treffen würden geschlossen abgehalten werden. Die Beobachter dürfen dabei nicht anwesend sein. Am 7. März dürfen die Beobachter beim Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter anwesend sein. Dieses Gipfeltreffen werde von drei Ländern, und zwar Ägypten, Indonesien und Palästina, sowie vom Generalsekretär dieser Islamischen Zusammenarbeitsorganisation geleitet werden, erklärte Hasan Klaib weiter. Im Zufolge wurden die Vertreter des UN-Sicherheitsrates und die unständigen UN-Mitgliedsländer dieser Sonderkonferenz beiwohnen. Die Beobachter kämen unter anderem von Palästina, der EU, den Vereinten Nationen, den USA und Russland, so Hasan Klaib. Andererseits sagte der Leiter des Informationszentrums des indonesischen Ministeriums für Kommunikation und Informatik, Ismail Cawidu, dass 540 in- und ausländische Journalisten über diese Sonderkonferenz berichten würden. Die Journalisten, die von Nahen Osten kämen, sind aber nicht viel. Ismail Cawidu zufolge habe das Ministerium für Kommunikation und Informatik einen Sonderraum für die Journalisten vorbereiten, der mit modernster Infrastruktur der Informationen und Technologie ausgestattet werde. Des Weiteren sagte der Leiter der Provinzpolizei von Jakarta, Generalinspektor Tito Karnavian, die Provinzpolizei von Jakarta werde 4.200 Polizisten dafür vorbereiten, um diese Sonderkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation zu sichern. Das war im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise in die Provinz West Java zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, die Existenz der sozialen Medien hat die Entwicklung und Werbung in einigen Sektoren unterstützt. Einer dieser ist der Tourismussektor. Viele Touristenziele, die vorher noch nicht bekannt waren, sind populärer geworden, da sie auf Websites zu sehen sind. Eines dieser Touristenziele ist der Löwy-Hejo-Wasserfall. Obwohl dieser Wasserfall sehr schön ist, ist er nicht so populär. Er liegt in Sentul Bogor in der Provinz West Java. Da viele Besucher Fotos dieses Wasserfalls in verschiedenen Sozialmedien abgeladen haben, wird er von vielen Touristen besucht. Liebe Zuhörer, der Löwy-Hejo-Wasserfall liegt im Dorf Karangtengah, im kleinen Bezirk Babakan Madang, Sentul, nicht weit vom Stadtzentrum Jakarta. Von Jakarta aus können Sie mit einem Auto ins Dorf Karangtengah fahren. Wenn Sie in diesem Dorf angekommen sind, müssen Sie über eine steinige Straße und eine Holzbrücke laufen, um diesen Wasserfall zu erreichen. Sie müssen aber für die Eintrittskarte 10.000 Rupiah pro Person bezahlen. Um ein Auto zu parken, müssen Sie 15.000 Rupiah ausgeben. Für ein Motorrad 10.000 Rupiah. Der Wasserfall Löwy-Hejo ist ein von großen Flusssteinen umgebener Mini-Wasserfall. Er hat einen kleinen Teich mit grünklarem Wasser. Das Wasser dieses Wasserfalls kommt vom oberen Wasserfall Ciburial. Der Löwy-Hejo ist eigentlich der unterste von vier Wasserfällen. Wenn er von der Sonne bestrahlt wird, leuchtet sein Wasserfall intensiv grün wie sein Name Löwy-Hejo. Hejo bedeutet in der lokalen Sprache grün. Der Wasserfall wird auch Curug Bengkok bekannt, da das Wasser nicht aufrecht, sondern in gebogener Form fließt. Bengkok bedeutet auf Deutsch gebogen. Der Wasserfall Löwy-Hejo bietet klares und frisches Wasser an. Schwimmen im Teich des Wasserfalls ist die Hauptaktivität dieses Wasserfalls. Wenn Sie Mut haben und Herausforderungen lieben, können Sie den Flusstein besteigen und von oben ins Wasser springen. Dafür brauchen Sie einen extra Versuch. Wenn Sie dazu keine Lust haben, können Sie andere Aktivitäten ausprobieren. Sie können dort unter anderem mit dem Wasser unter dem Wasserfall spielen. Dieses Touristenziel ist außerdem mit verschiedenen Einrichtungen ausgestattet. Das war unser Bericht über den Wasserfall Löwy-Hejo. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der SIM Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichtet. Diesmal informieren wir Sie über die Reduzierung zur Nutzung von Plastiktüten. Der Beitrag wird von Sri Unen übersetzt und vorgelesen. Außer auf der Kurzwelle 9525 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, unbewusst ist seit langem die Plastiktüte ein Teil der indonesischen Gesellschaft geworden. Die Plastiktüte wird aus Polyolefin oder Polyvinylchlorid gemacht und immer von allen Leuten zu allen Gelegenheiten benutzt. Es ist schade, dass die Grundstoffe für die Herstellung der Plastiktüte nicht im Boden aufgelöst und nicht recycelt werden können. Ein Programm namens Diät der Plastiktüte ist deshalb entstanden. Die Stadtverwaltung von Bandung in West Java hat dieses Programm verkündet. Es bleibt zu hoffen, dass das Programm die Menschen in die Lage versetzen kann, die Benutzung der unrecycelten Plastiktüte zu reduzieren. Etwa 22 Städte in Indonesien beteiligen sich dabei, Maßnahmen zur Bezahlung von Plastiktüten einzuführen. Diese Aktion dient dazu, die Abfälle zu reduzieren und wurde gleichzeitig bei der Gedenkfeier des Abfalltages vom 21. Februar 2016 in Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon, dan Papua veröffentlicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Generaldirektorin für Müll- und Abfallverarbeitung des indonesischen Umwelt- und Forstministeriums, Tuti Hendrawati Mintarsi, hat dazu erläutert, der Beschluss zur Bezahlung der Plastiktüte werde Gesellschaft für den vorhandenen Tassen beim Einkaufen mitzubringen, wie die Hausfrauen in der Vergangenheit, die einen Korb zum Markt mitbrachten. Der Müll aus Plastiktüten ist von Jahr zu Jahr weiter angestiegen. Von 10 Jahren hat die indonesische Gesellschaft etwa 9,5 Plastiktüten pro Jahr benutzt. Fast 95% davon ist zu Müll geworden. Der ist aber sehr schwer in der Umwelt auflösbar. Der Leiter der Assoziation Indonesischer Einzelhandelsunternehmer, Aprindo, Roy Mande, hat dazu gesagt, dieser Beschluss werde erfolgreich werden, wenn alle Einzelhändler auf dem Supermarkt und traditionellen Markt den Beschluss zur Bezahlung von Plastiktüten gleichzeitig implementieren können. Liebe Hörerinnen und Hörer, Roy Mande zufolge haben die indonesischen Unternehmer vereinbart, dass während der Kampagnen- und Bildungszeit pro Plastiktüte mindestens nur ₹200 zu bezahlen sei. Aprindo sei bereit, die Regierung bei der Kampagne zum Beschluss zu helfen. Aprindo werde Plakate aufstellen und die Information angesichts der Bezahlung von Plastiktüten an die Konsumenten verbreiten. Die Beschluss zur Bezahlung ist schon in den Städten Bandung und Cimahi in West Java in Kraft gesetzt worden. Einige Länder wie Hongkong und Großbritannien haben schon lange den gleichen Beschluss. In Hongkong müssen die Konsumenten, die einkaufen und Plastiktüten benutzen, 50 Cent bezahlen. Dieser Beschluss ist in der Lage, den Plastikkonsum bis zu 33% zu reduzieren. In Indonesien haben einige Freiwillige von verschiedenen Sozialgemeinschaften begonnen, das Programm Müllfreies Indonesien 2020 durchzuführen. Das Programm wird durch ein Müllfreies Konzept vervollständigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen der Dangdutsänger Wawan Asmara vorstellen. Bevor wir Wawan Asmara kennenlernen, hören Sie ein Lied mit dem Titel Dua Hati oder Zwei Herzen. Gute Unterhaltung. Das war dua hati oder zwei Herzen von Wawan Asmara. Wawan Asmara begann seine Karriere seit dem Jahr 2000 als Master of Ceremony, Sänger und Komponist. Er ist am 22. Dezember 1974 in Cilacap, Mittelliava geboren. Er gründete die Dangdut-Gemeinschaften im Jahre 2007. Wawan veröffentlichte das erste Album mit der Single Sahara. Er produzierte die Musikaufnahme Fleißig und danach veröffentlichte er ein Lied Cassandra. Dadurch entwickelte Wawan seine Karriere als Programmaufführungen für die indonesische Sänger und Sängerinnen, wie unter anderem Benny Basura, Eva Hassan und Duo Sein. Hören Sie nun ein Lied von Wawan mit dem Titel Sahara. Viel Spaß beim Zuhören.
Sahara, kasihku,
Liebe Zuhörer, Wawan hat gesagt, dass die Dangdutmusik sein Lebensanteil ist. Wawan hofft, dass die Tour sein Gruppe mit der Senioren Dangdutmusik konkurrieren kann. Die Tour sein ist eine Dangdutgruppe unter der Leitung von Wawan Asmara. Das erste Album von Duo Sein hat den Titel Kenabatunya oder auf Deutsch von einem Stein gesehen, ist der Hit in diesem Album. Wawan Asmara hofft, dass seine Lieder bei vielen indonesischen Musikliebhabern beliebt sind. Zum Schluss hören Sie zwei weitere Lieder von Wawan mit dem Titel Terluka oder Verletzt und Cassandra. Auf Wiederhören.
Noreh luka di hatiku
können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.